Herzlich willkommen, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zu unserer Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Liebe Grüße auch an alle, die uns nun über Radio Maria hören. Schön, dass Sie bei uns heute wieder mit dabei sind in dieser kommenden Stunde. Mein Name ist Gregor Dornis. Glaube zwischen Zwang und Freiheit, wozu braucht die Kirche Dogmen? Das ist unser heutiges Thema in unserer Grundkurssendung. Niemand lässt sich gern Vorschriften machen und schon gar nicht in Sachen der Wahrheit. Wo wären wir heute, so hören wir es oft, wenn nicht bestimmte Ansichten, die sich ganz offensichtlich als überholt erwiesen haben, wir nicht korrigiert hätten. Nur so ist ein verbreitetes Urteil an der Kirche, scheint dieser Einsicht irgendwie vorbeigegangen zu sein. Immerhin beharrt sie noch immer auf einem dicken Katalog von Sätzen, die nicht nur vorläufig, sondern ganz generell gelten sollen. Ob nun im Jahre 381, 2008 oder 2500, ob in Grönland, Buenos Aires oder auf dem Mond, ob für den Heiligen Vater, einen Bauarbeiter oder ein ungeborenes Kind, die sogenannten Dogmen der Kirche gelten immer und für jeden. Wie die Kirche diesen hohen Anspruch begründen kann und wie sie auch manchem Einwand begegnet, das erfahren wir heute von Pastor Winfried Henze aus Harsum. Adlum, grüße Gott.
Ja, grüß Gott, Gregor.
Herr Pastor, Sie sind ein erfahrener Seelsorger, auch ein erfolgreicher Publizist. Dafür sind Sie auch bereits zweimal mit dem Journalistenpreis der Deutschen Bischofskonferenz ausgezeichnet worden. Und Sie haben ja nun auch einmal so einen Einstieg in die Theologie gehabt. Sie haben auch mal Theologie studiert. Jetzt mal, wir sind ja da ganz unter uns und können ganz offen sprechen. Hat's etwa in der Zeit Ihres Studiums nicht doch ab und an auch mal einen Moment gegeben, wo Sie gesagt haben, ja, also dieses Dogma, da tue ich mich doch schon arg schwer damit?
Naja, also liebe Hörerinnen und Hörer, so wird man gleich zum Sendungsbeginn von dem Herrn Moderator ganz persönlich in die Zange genommen. Wie finden Sie das denn? Also ich finde es aber gar nicht schlecht, denn Dogmen sollen für uns auch gerade in dieser Stunde, wo wir uns darüber unterhalten, nicht nur irgendeine langweilige, abstrakte Frage sein, so wie man vielleicht eine Mathematikfrage löst, womit ich nicht behaupten will, dass Mathematikfragen alle sehr langweilig sind. Ich habe nicht viel mitgekriegt seinerzeit, war nicht so ein Ass in Mathe. Aber das ist für mich immer so eine Überlegung. Arbeiten wir da nur an einem System herum oder sind das Fragen, die eben mehr technischer Natur sind? Oder geht es einen auch persönlich an? Deswegen bin ich also gar nicht böse, wenn unser tüchtiger Moderator Gregor am Anfang mich gleich fragt, ob ich nicht vielleicht in meiner ganzen theologischen Laufbahn oder meinen Werdegang da auch schon mal auf Schwierigkeiten gestoßen wäre. Ich kann einfach nur sagen, normalerweise habe ich mit diesem Thema keine große Not gehabt. Ich bin auch gewohnt, mich ein wenig auseinanderzusetzen, denn vielleicht wissen das manche unserer Hörerinnen und Hörer schon aus früheren Sendungen, wo ich ja ganz einfach erzählt habe, wo ich herkomme. Ich bin nämlich in der Universitätsstadt Göttingen zur Schule gegangen und die ist ganz überwiegend protestantisch. Ich hatte nur ganz wenige katholische Mitschüler in der Klasse und da war man von Anfang an ein bisschen immer darauf aus, bei vielen Fragen im Hinterkopf mitzudenken, wie werden denn wohl evangelische Christen auf diese oder jene Sache oder Lehre der Kirche reagieren. Denn ich hatte ja gute Freunde dazwischen und wir haben uns durchaus auch gelegentlich über Fragen des Glaubens unterhalten. Es war damals, als ich zur Schule ging, anfangs noch Nazi-Zeit und da hatten wir ja untereinander, wenn wir wussten, dass es ein gläubiger evangelischer Christ, sofort eine gute innere Beziehung dazu aus Opposition gegenüber diesem Neuheidentum der Nazis. Gut. Also war ich das gewöhnt, nachzudenken, wenn dieses oder jenes in unserer Kirche gepflegt wird oder verkündet wird oder sogar als Glaubenssatz aufgestellt wird, wie werden denn wohl die evangelischen Christen auf diese Frage oder diese Sache reagieren? Und das wurde mir ganz besonders deutlich, ganz kurz nach dem Beginn meines Theologiestudiums, als nämlich im Jahre 1950 tatsächlich ein neues Dogma der Kirche verkündet wurde, als nämlich Papst Pius XII. In feierlicher Glaubenserklärung den Glaubenssatz aufstellte, die allerseligste Gottesmutter Maria ist nach Vollendung ihres irdischen Lebenslaufes mit Leib und Seele in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden. Maria Himmelfahrt. Ja, da habe ich mich natürlich gefragt, das ist nun etwas, was die evangelischen Christen vielleicht so deutlich nicht glauben. Und muss das denn unbedingt zu einem Dogma erhoben werden? Und wozu eigentlich jetzt hier was Neues? Was sagt es uns denn überhaupt für unsere Zeit? Und so weiter. Da habe ich also durchaus mit inneren Widerständen mich auseinandersetzen müssen. Naja, so als junger Mann. In Jahren später ist mir manches aufgegangen. Zunächst mal meine eigene Kurzsichtigkeit. Ich komme nämlich aus einer Diözese, Bistum Hildesheim, wo der Dom auf den Titel Maria Himmelfahrt geweiht ist. Also wo schon die Tradition dieses Glaubenssatzes mindestens 1000 Jahre im Lande überaus lebendig ist. Mich dann hinzusetzen und zu sagen, warum denn schon wieder was Neues, war eigentlich ziemlich dumm. Ja, dann aber habe ich mir noch was anderes überlegt. Und vielleicht können sich manche unserer Hörerinnen und Hörer noch daran erinnern, wie wir mal über Maria, die Mutter Gottes, miteinander gesprochen haben. Das ist ja kein nebensächliches Thema. War denn nicht gerade 5 Jahre vorher der Krieg zu Ende gegangen, wo mit dem Menschen so Schindluder getrieben worden war, die Menschenwürde niedergetreten, auch gerade der Mensch dem Leibe nach, wie viele waren da zerfetzt in irgendwelchen Kriegen, zu Krüppeln geschossen worden, in Sümpfen erstickt und was nicht alles. Furchtbare Situationen waren doch eingetreten und der Mensch war gerade mit seinem menschlichen Leibe so erniedrigt worden. Man braucht noch nicht mal an das Allerschlimmste zu denken, die massenhafte, fabrikmäßige Vernichtung der Juden in den Konzentrationslagern und so weiter. Da war plötzlich die Antwort da, als ich über dieses Thema dann später mehr nachdachte. Da gibt der Papst uns also zu bedenken, dass Maria, die ja immer als unser menschliches Vorbild bezeichnet wird, als das Urbild der Kirche, die ist zur Herrlichkeit Gottes in die Nähe Gottes erhoben worden, in die Herrlichkeit, die der Herr uns bereitet hat, mit Leib und Seele. Das heißt doch, der ganze Mensch ist von Gott zur Herrlichkeit bestimmt und da ist ein Dogma verkündet worden, das vielleicht auf den ersten Augenblick weltfremd und ein bisschen weit weg von den evangelischen Christen war, aber doch etwas sagte zur Zeit, zu den Problemen der Zeit. Schaut auch mal auf den Glauben und versucht ihn mal tiefer zu begreifen. Jetzt in Maria erkennt ihr, wie die Würde des Menschen in den Augen Gottes aussieht und bewertet wird. Und dann baut euch mal daran auf, mit einem Male wurde mir deutlich, dass dieses Dogma so aktuell war wie kaum irgendetwas. Und das ist es heute immer noch. Das lohnt sich also darüber nachzudenken. Trotzdem bleibt die Frage, die am Eingang unserer heutigen Sendung gestellt worden ist, ob das denn nicht das Denken einschränkt. Muss das denn gesagt werden? Denn von dem Augenblick an, wo die Kirche ist als Dogma, also als feierlich verkündeten und festgelegten Lehrsatz in die Welt hinausruft, von dem Augenblick an haben wir nicht mehr die Freiheit zu sagen, als katholische Christen, also gut, das mag ja ganz schöne Gedanke sein, aber für mich gilt er eigentlich nicht. Das geht dann nicht mehr, sondern dann sind wir gebunden an die Glaubensverkündigung der Kirche. Und dann taucht natürlich die Frage auf, bei diesem, wie bei allen anderen Glaubenssätzen, schränkt denn die Kirche unsere Freiheit ein? Verbietet sie uns das Nachdenken? Dürfen wir nicht mehr, wenn ein Dogma verkündet worden ist, die Frage stellen, ob das denn für uns verständlich ist, ob wir dazu Ja sagen können oder nicht, sondern heißt es einfach Schluss, aus, die Diskussion ist zu Ende, das geht nicht, ihr seid jetzt gebunden und fertig damit. Ja sagen dann eben viele Kritiker, damit wird die Denkfreiheit eingeschränkt oder sogar kaputt gemacht. Und manchmal ist das auch in der Auseinandersetzung, in der Diskussion zwischen protestantischen und katholischen Christen oder Theologen sehr stark zum Thema gemacht worden. Ja, ist es nun so? Wird durch die Verkündigung von Dogmen, von festgefügten Lehrsätzen die Glaubens- und Denkfreiheit eingeschränkt? Um an die Sache richtig ranzukommen, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir es vielleicht mal von der umgekehrten Seite sehen. Was wird denn von der Kirche hinsichtlich der Glaubensverkündigung erwartet? Da werden mir viele zurufen, wahrscheinlich auch aus unserem Zuhörerkreis, Sicherheit, Klarheit wird erwartet. Ich möchte doch wissen, wo ich dran bin in Fragen, die Gott und die Welt betreffen, die die Erlösung des Menschen betreffen, die Menschenwürde, die Hoffnung, die wir haben, die Unsterblichkeit, die Vergebung von Schuld und so weiter. Das heißt also, alles, was in den Glaubensbereich hineingehört, das soll doch irgendwie mal deutlich und klar werden, sonst kann ich mich ja gar nicht orientieren und kann mich an gar nichts festhalten. Bisschen schärfer formuliert, eine Kirche, die die wesentlichen Fragen des Glaubens nur zur Diskussion stellen würde, einfach offen ließe, die uns sagen würde, nur wir verkünden allerhand schöne Dinge, aber gebunden seid ihr daran nicht, das kann man so halten und so halten. Tja, werden dann viele sagen, und das vielleicht sogar mit einiger Empörung, was nützt mir denn eine solche Glaubensverkündigung, die mir keine Sicherheit gibt, wo ich gar nicht genau weiß, was denn diese Kirche am Ende wirklich lehrt. Ich muss Ihnen vielleicht mal erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin seit Schulzeiten her mit einem evangelischen Theologen und bekannten Pastor und Journalisten recht eng befreundet. Und der hat mir mal gesagt, ja weißt du, wir kritisieren euch manchmal, weil bei euch der Papst eben so viel zu sagen hat. Aber weißt du, manchmal haben wir auch so das Gefühl, bei uns, da hat eigentlich jeder Theologieprofessor seine eigene päpstliche Tiara oder Krone in seinem Schrank stehen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, da marschiert bei uns mancher mit, der hat in seinem Tornister auch seinen eigenen Ketzerhammer schon. Also statt dass der Papst und die Bischöfe die Glaubensvorlagen verbindlich verkünden, so ungefähr seine Äußerung damals, stattdessen tritt jeder Theologieprofessor mit einem Anspruch auf, als sei er der große Verkünder des Glaubens und als hätten sich alle nach seinen Einsichten zu richten. Und da sagt er, das gibt erst recht durcheinander. Dann wissen die Leute am Ende überhaupt nicht mehr, was sie eigentlich glauben sollen. Und da gibt es dann manchmal, ich denke, die evangelischen Christen, die jetzt vielleicht in dieser Sendung zuhören, da sehe ich einige im Geiste, wie sie bedenklich mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ein bisschen recht hast du. Wir werden da von einer Seite in die andere gerissen und beneiden manchmal euch Katholiken, dass bei euch wenigstens Klarheit herrscht, was denn eigentlich gilt oder nicht. Und ich sehe auch ein paar katholische Christen jetzt lebhaft den Kopf schütteln und sagen, ja, das war vielleicht mal so, aber das Zweite Vatikanische Konzil, das hat sehr viel getan für die Freiheit der theologischen Forschung. Und seitdem gibt es bei uns auch so manches, wo wir nicht mehr wissen, was gilt denn eigentlich. Und wir wünschen uns manchmal, die Kirche würde bei diesem oder jenem Theologen ein bisschen schneller und ein bisschen härter durchgreifen und mancher Bischof würde vielleicht auch schon mal was tun, ehe die ganze Sache in Rom ruchbar wird, damit nicht immer alles von Rom entschieden werden muss, bloß weil man an Ort und Stelle nicht den Schneid hat, schon mal durchzugreifen, wenn einer Blödsinn redet. Also da sind die Ansichten sehr unterschiedlich. Die Ansprüche, die an unsere Kirche gerichtet werden in dieser Frage, die laufen diametral einander entgegen. Und es muss schon klar hingeguckt werden, was denn eigentlich sein kann und was nicht. Aber gehen wir noch mal ein Stück weiter. Was verkündet denn die Kirche? Sie verkündet das, was ihr Christus mitgegeben hat. Und sie verkündet in seinem Auftrag. Also fragen wir mal zurück, kann denn Christus verbindlich Glaubensvorstellungen und Glaubenssätze verkünden? Und hat er das vielleicht getan oder nicht getan? Wenn man daraufhin einmal die Heilige Schrift des Neuen Testamentes durchblättert, dann erkennt man sehr bald, dass Christus mit großer Bestimmtheit lehrt und an vielen Punkten durchaus keine Zweifel lässt, was er uns vorzutragen hat. Dann aber sagt er weiter zu den Aposteln, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Es wird also die Verkündigungsautorität von Christus auf die Apostel und damit natürlich auch auf ihre Nachfolger, die Bischöfe, übertragen. Dem Papst wird sogar noch eine besondere Vollmacht verliehen, in dem großen Wort, das an Petrus gerichtet ist, im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und dann heißt es doch da, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Ein Sprachgebrauch, der nach den Schrifterklärern von den alten rabbinischen Lehrern genommen ist. Das heißt, wenn einer eine Glaubenswahrheit für verbindlich erklärt, dann soll sie auch verbindlich gelten, dann soll sie der Wahrheit entsprechen. Damit wird also mit diesem Satz aus dem Matthäusevangelium dem Petrus die Vollmacht verliehen, verbindliche Sätze, die auch vor Gott gelten sollen, also die die Wahrheit beinhalten, zu verkünden. Und dieselbe Formulierung wird dann kollektiv auch den Aposteln als Ganzen verkündet, was ihr auf Erden binden wird und so weiter. Das heißt, so erfahren wir aus der Heiligen Schrift die Weitergabe dieser großen Vollmacht, die Christus, der Herr als Sohn Gottes, natürlich von alleine hat. Er gibt seiner Kirche den Auftrag, geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker. Und das ist eine Lehre, die nicht in der Verbreitung von unverbindlichen Privatansichten besteht, sondern wo das Wichtigste, das Entscheidende, das Wesentliche den Menschen auch verbindlich und klar mitgeteilt werden muss. Die Kirche würde ihre Pflicht verletzen, wenn sie den Leuten einfach sagen würde, was ihr glaubt, das ist eure eigene Sache, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ein Verbindliches haben wir nicht mitzuteilen. Dann würde sich mit Recht der vorhin schon ein paar Mal erwähnte Protest regen, dann seid ihr eigentlich ein uninteressanter Verein. Man kann sich aber euch an nichts halten. Man weiß ja gar nicht, was ihr überhaupt nun wirklich wollt und was dazugehört. Meine Damen und Herren, wenn wir so an das Thema herangehen, dann ist es aber doch notwendig, noch einmal genauer danach zu fragen, wo sind denn die wichtigsten Dogmen überhaupt zu finden und wie bilden sie sich heraus in der Geschichte und in der Verkündigung der Kirche? Und ist da vielleicht sogar noch Neues zu erwarten oder was gibt es da alles? Also, zunächst mal, es gibt eine Reihe von Dogmen, von Glaubenssätzen, die sind uns so geläufig, dass wir da gar nicht drauf kommen, darunter Dogmen zu verstehen. Zum Beispiel das nach meinem persönlichen Geschmack wichtigste Dogma, nämlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Da werden ja lauter Glaubenssätze aufgezählt. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter und so weiter. Wenn man das mal durchliest unter dem Gedanken, hier werden mir Glaubenssätze mitgeteilt. Das ist eine Zusammenstellung von wichtigen Dogmen. Da wird einem plötzlich klar, ja, ohne dies geht's ja gar nicht. Wenn wir das Glaubensbekenntnis streichen wollten, dann bräche ja unser christlicher Glaube wirklich in sich zusammen. Ja, sagen dann aber manche, es ist aber manches auch ziemlich starr da drin und muss man nicht versuchen, die richtig zu erklären. Das stimmt. Man muss versuchen, in die Sätze des Glaubens einzudringen. Aber um den richtigen Umgang damit ein bisschen klar zu bekommen, ist es vielleicht noch nötig, mal in der Geschichte ein bisschen zu kramen und zu überlegen, wie ist denn eigentlich das dazu gekommen? Wie sind denn diese Formulierungen entstanden? Also greifen wir mal weit zurück. Wie hat die Verkündigung des Glaubens in der Kirche eigentlich begonnen? Das ist relativ schnell erzählt. Und das kennen wir ja auch. Nach dem Befehl, nach dem Sendungsbefehl des Heilandes, geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker, sind ja die Apostel zunächst noch nicht losgezogen. Sie haben noch die Ausgießung des Heiligen Geistes erwartet. Aber dann ging es ja wirklich los. Dann haben sie verkündet überall in der Welt den Glauben an Christus und überall, wo sie hingekommen sind, haben sich Gemeinden gebildet, haben die Eucharistie gefeiert und dann ist dort auch der Glaube verkündet worden. Mit folgendem Problem. Sie wollten ja auch die alten Offenbarungen Gottes, die im Land und Volk Israel gewachsen waren, zur Geltung bringen und das war das Einzige, was sie an schriftlichem Gut in der Hand hatten. Denn es war über Jesus noch nichts niedergeschrieben. Und so haben sie denn in ihren Eucharistiefeiern, in ihren Messen, zunächst aus dem Alten Testament dieses oder jenes vorgelesen und seine Ausdeutung auf Christus hin den Menschen klargemacht. So wie das Alte Testament ja auf den Erlöser hinzielt. Aber nach und nach war ihnen das nun auch nicht genug. Es kam ja auch sehr bald Neues dazu. Denn wie wir ja wissen, sind die Apostel von Stadt zu Stadt weitergereist und haben dann an Gemeinden, in denen sie bereits gewirkt hatten, Briefe geschrieben. Oft mit einem schönen Glaubensinhalt, mit allerhand Darlegungen. Die meisten sind uns vom heiligen Apostel Paulus erhalten, an die Römer, an die Korinther, an die Galater, an die Kolosser und so weiter. Das heißt, an Gemeinden gerichtet, denen sie nun den Glauben erläutern. Sodass nun plötzlich in der Feier der heiligen Messe auch etwas vorgelesen werden konnte, was vom Glauben an Christus spricht. So wird der Glaube also verkündet. Bis dahin hatte man dieses also noch nicht zur Hand. Diese Schriften der Apostel sind dann ganz erstaunlich schnell vervielfältigt worden. Das Christentum hatte ja zuerst interessanterweise ja hauptsächlich in Hafenstädten Fuß gefasst und von da aus durch den damaligen Verkehr ist das relativ schnell gegangen, dass so ein Paulusbrief, der meinetwegen zunächst nur an die Epheser gerichtet war, in aller Kürze dann plötzlich auch in Alexandria, in Rom und in Marseille zu lesen war. Also so verbreiten sich die Briefe der Apostel. Auch das hat noch nicht genügt. Man wollte ja auch irgendwann mal, dass alles, was von Jesus erzählt wurde aus der Überlieferung der Apostel, dass das auch irgendwann mal schriftlich gefasst wurde. Zunächst wurde das aus reiner Tradition, also mündlicher Überlieferung erzählt. Was man halt erfahren hatte, was von Jesus bekannt war, wobei man ein bisschen voraussetzen darf, dass Menschen in der damaligen Zeit sehr viel besser auch Einzelheiten und Formulierungen behalten haben, weil sie noch nicht so überschüttet waren von ständigen Nachrichten, Parolen, Bildern, so wie das uns heute bei dem Zeitalter der Massenmedien geht. So wird also vieles von Jesus erzählt, was er tat, was er lehrte, was er gelitten hat, seine Wunder, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung. Zunächst alles nur mündlich und von denen erzählt, die von den Aposteln eingesetzt worden sind als Älteste in den Gemeinden. Dann aber kommen die ersten schriftlichen Zeugnisse, die uns heute vorliegen in der Form der Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Später kommen noch die Apostelgeschichte dazu und so weiter. Irgendwann musste die Kirche ja dann mal drangehen und sagen, welche von diesen Schriften nun regelmäßig im Gottesdienst ihren Platz haben durften, welche gelten dürfen als die Heilige Schrift. Und so hat man dann schließlich im Laufe der Zeit in der Kirche genau festgelegt, welche Schriften zum Neuen Testament gehören. Warum erzähle ich das so genau? Liebe Hörerinnen und Hörer, es ergibt sich aus dieser einfachen Darlegung, dass es ganz falsch ist zu sagen, man kann in der Kirche nur das glauben, was ausdrücklich in Worten der Heiligen Schrift enthalten ist. Denn nach diesem Prinzip hätten in den ersten Jahrzehnten der Entstehung unserer Kirche ja die Apostel im Mund halten müssen. Sie hatten ja nichts Schriftliches über Christus. Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes ist ja erst im Laufe des ersten Jahrhunderts nach und nach entstanden. Es ist also Verkündigung der Kirche. Auch das Neue Testament ist nichts anderes als Verkündigung der Kirche. Und die Kirche ist es gewesen, die diese Schriften als kanonisch, das heißt als heilige Schriften, deklariert hat. Diese gehören dazu. Andere, die es zu der Zeit auch gegeben hat, hat die Kirche nicht in diesen Rang erhoben. Einige sogar abgelehnt, weil sich da schon manches eingeschlichen hatte, was zu dem Glauben der Kirche nicht passte. Das heißt also, die Autorität der Heiligen Schrift kommt aus der Verkündigung und Festlegung der Kirche. Das sehen viele natürlich genau umgekehrt und sagen, die Kirche ist doch der Heiligen Schrift unterworfen. Nur wenn man sich einmal diese Entstehungsgeschichte klar macht, wird einem völlig klar, ohne dass die Kirche in einer dogmatisierenden Form diese Schriften als heilige Schrift erklärt, nur so ist das Ganze überhaupt erklärbar. Freilich haben die evangelischen Christen auch recht, wenn sie sagen, wenn das aber nun Heilige Schrift ist, dann ist die Kirche auch an diese Schrift gebunden. Und das hat das Zweite Vatikanische Konzil deutlich unterstrichen. Hat gesagt, jawohl, so ist es. Die Kirche hat sich mit dieser Entscheidung, welche Schriften zum Neuen Testament gehören, auch selber festgelegt. Sie ist auch selber daran gebunden und schöpft nun weiterhin aus der Heiligen Schrift. Bis dahin haben wir jetzt nur miteinander überlegt, wie von ihrem ganzen Sinn der Glaubensverkündigung her die Kirche wohl aus den Heiligen Schriften schöpft. Und wir sagen ja auch, dass die unter Gottes Leitung, unter Eingebung des Heiligen Geistes, unter seiner Führung entstanden sind und darum wirklich Heilige Schriften sind. Es ist nicht die Kirche, die die Heiligen Schriften erfunden hätte. Aber wenn wir an die Art und Weise ihrer Entstehung und Verbreitung denken, wird uns klar, hier liegt also Verkündigung der Kirche vor. Und auch die Tradition, die mündliche Weitergabe des Glaubens, ist ja eingeflossen in die Entstehung der Heiligen Schrift und gilt auch heute noch. Ja, so weit sind wir jetzt gekommen. Die Kirche erfindet also nicht irgendwelche Dogmen. Der Papst oder die Bischöfe, die können nicht einfach sagen, wir wollen mal dies oder jenes mal zum Glaubenssatz erheben, sondern es ist im Allgemeinen so, dass der Glaube, wenn er weiter verkündet wird, besonders dann, wenn er von Irrlehrern in Frage gestellt wird, durch Dogmatisierungen geklärt werden muss. Das ist nun auch aus der Kirchengeschichte recht gut zu erklären, denn man kann sich vorstellen, dass die Christen über das Christusgeheimnis, also der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, dass sie darüber viel nachgedacht haben. Und dann hat es ja auch schon bald alle möglichen Lehren darüber gegeben. Erst als die Christenverfolgungen zu Ende waren, brachen die ziemlich offen aus, also Anfang des 4. Jahrhunderts. Und dann war die Kirche recht bald gezwungen, auf einem Konzil die wichtigsten Fragen zu klären. Ja, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes. 325 im Konzil von Nicea bei Konstantinopel. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Dann wurde natürlich gefragt, wie aber passt denn Gottes Sohnschaft zusammen und wie ist die Gestalt oder Figur oder Person des Heiligen Geistes zu werten über die heilige Dreifaltigkeit. Man drang also immer tiefer in den Glauben ein und trug auch immer mehr Festlegungen des Glaubens vor, die noch heute für die ganze Christenheit gelten. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, stoßen wir aber auf ein neues Problem. Nämlich, können sich denn die Dogmen in der Kirche weiterentwickeln? Ist denn nicht die Glaubensverkündigung mit Christus und spätestens mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen? Das kann doch nichts mehr dazukommen, wenn der Sohn Gottes selbst auf der Welt die Wahrheiten verkündet hat und die Apostel es in seinem Namen getan haben. Also, kann denn zu dem Glauben, der uns geschenkt worden ist von Christus, im Laufe der Jahrhunderte überhaupt noch Neues dazukommen? Er hat uns doch wohl alles gegeben und nichts kann darüber hinausgehen, was Christus, der Sohn Gottes, verkündet hat. Das ist richtig, aber auch hier müssen wir noch einmal genauer zugucken. Der Glaube ist uns gewissermaßen wie ein riesiger Berg als ein Ganzes übergeben worden. Aber diesen Berg zu erklimmen oder zu durchdringen, das ist eine Aufgabe für Jahrhunderte. Das heißt, wir stehen vor dem Problem, dass eine riesige Menge, auch schon Menge im Sinne von Vielfalt und Ideenreichtum uns im Glauben geschenkt worden ist. Und da müssen wir dran gehen und das durchdringen und immer tiefer und genauer erkennen. Der Glaube ist uns als eine einzige, ganze und abgeschlossene Sache mitgeteilt durch Christus. Aber sie zu durchdringen, sie zu erkennen, sie tiefer zu erfassen, das ist eine Aufgabe von Jahrhunderten. Wäre es nicht so, dann wäre die Theologie die langweiligste aller Wissenschaften. Denn sie könnte ja immer nur wiederholen, was schon längst gesagt worden ist. Aber man kann auch tiefer eindringen und neue Zeiten stellen neue Fragen. Ein bisschen habe ich Ihnen das ja gerade an dem Beispiel von dem Mariendogma von 1950 erläutert. Es treten neue Fragestellungen an die Kirche heran, es werden neue Antworten von ihr erwartet und im Laufe der Jahrhunderte denkt die Kirche selber auch betend und meditierend und betrachtend über diesen Glauben und seinen Reichtum nach. Große Theologen dringen tiefer ein, so Leute wie der heilige Augustinus zum Beispiel oder Thomas von Aquin. Manche, indem sie eindringen und sagen, ja, wenn das alles so zusammenhängt, dann müsste doch eigentlich auch da und da noch eine neue Wahrheit entdeckt werden, die wir noch gar nicht ins Blickfeld genommen haben. Vielleicht können sich einige Hörerinnen und Hörer erinnern, dass wir dieses Thema schon einmal mit einem Bilde versucht haben zu erklären, des sogenannten Dogmenfortschritts. Also, Sie haben sich Gäste eingeladen und wollen Dias aus Ihren Ferien vorführen. Jetzt ist der schöne Projektor aufgebaut, das erste Dia ist reingesteckt und jetzt knipsen Sie den Strom an und an der Wand sieht man nur ein riesiges Durcheinander. Alles unscharf, ja, jetzt drehen Sie so ein bisschen an der Linse und ja, sagen Sie, jetzt kann man schon was erkennen. Das ist ja wohl irgendwo im Gebirge, nicht? Hinten ist, sieht man das schon so ein bisschen Wald und Wolken. Ja, gut, jetzt drehen Sie weiter. Jetzt entdecken die Leute plötzlich, ja sicher, das ist ja hier die Zugspitze und weiter unten sieht man Landschaft und ja. Und je mehr sie weiterdrehen, umso mehr Einzelheiten und auch Zusammenhänge werden plötzlich entdeckt. Ein Strich, der zunächst nur so einfach auf dem Bilde zu sehen war, entpuppt sich plötzlich als ein Weg und man erkennt Menschen auf dem Bild, man erkennt vielleicht Vögel in der Luft, was weiß ich was alles. Das heißt, es war das ganze Bild von Anfang an da, aber jetzt musste man sich Mühe geben, es schärfer zu stellen. Und je mehr das gemacht wurde, umso mehr Einzelheiten werden in dem Bild entdeckt. Denkbar ist auch, dass einer die Linse zu weit dreht und dass das Bild wieder unscharf wird. Auch das kann passieren. So bleibt also der Kirche eine ständige Aufgabe, das Bild des Glaubens schärfer zu stellen, Neues darin zu entdecken, Zusammenhänge aufzuspüren und den Glauben so zu verkünden, dass er Antwort gibt auf Fragen, die eine jeweilige Zeit mit ihren Problemen an die Kirche richtet.
Grundkurs des Glaubens, heute zum Thema Glaube zwischen Zwang und Freiheit. Wozu braucht die Kirche Dogmen? Unser heutiger Referent ist Pastor Winfried Henze aus Harsum-Adlum. Wir haben davon gehört, worauf die Dogmenverkündigung, die Verkündigung von Glaubens- und Lehrsätzen der Kirche beruht, nämlich darauf, dass ihr das Glaubensgut in der Offenbarung in Jesus Christus und durch die Vollmacht Jesu Christi weitergegeben worden ist, den Aposteln der frühen Kirche und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch durchdrungen und auch an vielen Stellen weiter ausgefaltet, ausformuliert wird und dass daher es im Verhältnis von Denkfreiheit und ausformulierter Wahrheit eben keinen Widerspruch gibt. Die Wahrheit auszuformulieren schränkt die Freiheit des Denkens nicht ein. Im Gegenteil, es fordert sie, wie das die Kirchengeschichte und die Theologiegeschichte beweist. Wenn es nicht so wäre, so haben wir gehört, dann wäre die Theologie die langweiligste Wissenschaft überhaupt. Wir freuen uns nun auf den zweiten Teil Ihres Referats. Bitte, Pastor Henze.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich nur noch mal so ein paar kleine Verdeutlichungen, die mir sinnvoll erscheinen, wenn wir uns mit unserem Thema auseinandersetzen. Die Frage, wird eine verbindliche Wahrheit, die verkündet wird, wird die wirksam im Sinne von Einschränkung des Denkens? Oder etwas einfacher formuliert, wenn die Kirche mir einen Glaubenssatz verkündet und sagt, das musst du glauben, bin ich dann in meinem Denken und Überlegen eingeschränkt. Oder wird mir das vielleicht sogar verboten? Ich möchte das einmal vergleichen mit Vorgängen des Denkens und Überlegens auf ganz anderen Gebieten. Beispielsweise der Physik oder der Mathematik. Da wird also jemanden, der einsteigt in diese Fragen, ein mathematischer Lehrsatz verkündet. Und er wird durchaus mit Autorität verkündet. Da wird ein Mathematiker, der sich auskennt in seiner Wissenschaft, sagen, ja, also das musst du jetzt kapieren, wenn du den Pythagoras-Satz über die Flächeninhalte von Quadraten über einem rechtwinkligen Dreieck nicht kapierst, wenn du das nicht verstehst, dann kannst du halt nicht mithalten. Das ist ein Satz, der steht fest und Schluss. Oder andere wichtige mathematische Sätze. Wenn man das mal ein bisschen genauer verfolgt, dann sieht man plötzlich Folgendes ein. Dem wird nicht etwa das Denken verboten, sondern geradezu eröffnet. Denn wenn er diese mathematischen Lehrsätze kapiert hat, dann kann er weiterforschen. Dann kann er daraus weitere Zusammenhänge entwickeln und Dinge erkennen, die vorher noch nicht im Blickfeld waren. Das heißt, die Festlegung von wichtigen Wahrheiten bedeutet auch, dass die Bahn frei wird, auf der Basis dieser Wahrheiten weiter zu überlegen, zu denken, zu forschen und zu entwickeln. Wenn einer darauf aus ist, dass alles, was in irgendeiner Weise gelehrt wird, immer wieder mit Fragezeichen versehen wird, dann bedeutet das, es wird nie ein Fundament gelegt. Er verlangt ja immer wieder, dass alles wackelt. Wie kann man denn darauf ein Gebäude von Wahrheiten errichten? Das geht nicht. Also, das ist von vornherein schon ein Denkfehler zu sagen, dass die Verkündigung verbindlicher Wahrheiten das Denken einschränkte. Im Gegenteil, es legt Fundamente, auf denen aufgebaut werden kann und macht uns frei für weiteres Nachdenken. Mit Recht hat unser tüchtiger Moderator Gregor schon darauf hingewiesen, dass die Kirchengeschichte das an vielen Stellen nachweist. Und noch eine zweite etwas polemische Sache möchte ich in dieses Thema einfügen. Wie handeln denn diejenigen, die die Dogmen als Freiheitseinschränkung brandmarken und dagegen angehen und stürmen? Also wir haben ja heute auch allerhand Leute, die im Namen der Freiheit, der Denkfreiheit, ja gegen Glaube und Religion angehen. Was gibt es denn da für Formen von Toleranz? Das jüngste Beispiel ist das Verbot des katholischen Religionsunterrichtes in Berlin und Brandenburg. Da wird also den Schülerinnen und Schülern in der Schule ein sogenannter Ethikunterricht verabreicht, und zwar zwangsweise, von dem sie sich nicht ablösen dürfen, wobei wir die große Frage stellen, was wird denn da verzapft? Da werden doch irgendwelche Grundsätze, die auch mit Glauben und Lebensentscheidungen zu tun haben, den jungen Leuten nahegebracht. Und es macht ja wohl einen himmelweiten Unterschied, ob sich darüber ein total ungläubiger Lehrer zu Wort meldet oder ob das im Sinne des katholischen oder evangelischen Christentums vorgetragen wird. Das heißt, da entpuppen sich diejenigen, die den Christen Dogmatismus und Enge und Denkverbot vorwerfen, die entpuppen sich als die eigentlich intoleranten Leute, die den Menschen verbieten, nach ihrer eigenen Glaubensüberzeugung sich zu entfalten und ihren Kindern dafür den nötigen Unterricht zu sichern. Aktuelles Beispiel direkt aus Berlin. Angefangen hat das ja mal schon nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland in Bremen, wo ein eigener Paragraph, der Artikel 141 des Grundgesetzes, eingefügt werden musste, weil man in Bremen den konfessionell geprägten Religionsunterricht nicht in die Schulen lassen wollte. Ein Thema, das bis heute noch nicht ordentlich erledigt ist. Mit diesen paar wenigen Beispielen möchte ich nur zeigen, es ist bei denen, die die Kirche wegen ihrer Dogmen angreifen, absolut nicht mit der größeren Toleranz zu rechnen. Oft tritt gerade der Atheismus oder der sogenannte Liberalismus mit einer Schärfe und Unduldsamkeit auf, dass man nur staunen kann. Wo die Kirche ihre Dogmen verkündet, muss sie freilich aufpassen, dass sie niemanden zwingt, dass sie keine Staatsgewalt einsetzt, um ihre Glaubensansichten durchzudrücken. Aber diese Gefahr ist in unserer Zeit ja immer weniger gegeben. Das war eher eine Frage des Mittelalters. Ich bin eigentlich mit dem, was ich Ihnen erzählen wollte zu diesem Thema, am Ende. Nur ein Punkt noch. Es könnte so sein, dass unsere ganze Sendung heute von kritischen Hörerinnen und Hörern wie ein einziger Widerspruch aufgefasst wird zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Da war es mir doch darauf angekommen, den Glauben zu unterscheiden von irgendwelchen Systemen, mathematischer oder technischer Art. Und zu sagen, ja, im Glaube, das ist doch eigentlich mal eine ganz persönliche Sache. Darauf möchte ich jetzt zurückkommen. Wenn wir einigermaßen Sicherheit haben, was nun Inhalt des Glaubens ist, dann wird es am Ende eigentlich weniger darauf ankommen, ich sage es vorsichtig und bin auch bereit, es genauer zu erklären, aber dann wird es weniger darauf ankommen, was wir glauben, als wem wir glauben. Denn da wird der Glaube doch dann wieder ein Akt der persönlichen Hinwendung zu Gott. Oder noch genauer gesagt, einer persönlichen Antwort auf seine Hinwendung zu uns. Denn in der Verkündigung des Glaubens kommt uns ja Christus, der Herr, selber nahe. Und der ganze Glaube ist nichts wert, wenn er von uns nur wie ein kaltes System betrachtet wird. Wenn wir aber daran denken, dass wir im Glauben Gott finden dürfen, dass uns hier Christus begegnet, dann sind wir der Kirche auch dankbar, wenn es diesen Glauben abschirmt gegen vielerlei Unsicherheiten. Nicht damit wir auf andere herabschauen, die vielleicht diese Sicherheiten in ihren Kirchen oder Gemeinschaften nicht haben. Wohl aber, indem wir dankbar sind für diesen Rahmen. Der Rahmen ist aber noch nicht das Bild. Erst kommt es darauf an, dass dieses alles gesichert und klar verkündet ist. Dann aber ist das viel Wichtigere, dass wir in diesem Glauben das persönliche Verhältnis zu Christus finden und dann sagen dürfen, Herr, du sprichst ja in mein Herz und es soll dir offenstehen und dir gehören.
Grundkurs des Glaubens. Heute mit Pastor Winfried Henze aus Hasum Adlum. Er hat zu uns gesprochen über das Verhältnis von Glaube und Freiheit. Wozu braucht die Kirche Dogmen? Das war die Frage, der wir heute nachgegangen sind. Und die erste Anruferin, die ich begrüßen darf, ist Frau Schlögel aus Olching. Grüß Sie Gott.
Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Wann wurde eigentlich die Bibel geschrieben? Das heißt, diese ganzen Heiligen, möchte fast sagen, die ganzen wichtigen Dokumente, die wir dann als Bibel kennen.
Oh, das ist eine lange zu beantwortende, auch wissenschaftliche Frage. Die haben sich in den Jahrzehnten nach der Himmelfahrt des Herrn ja ergeben. Ein bisschen habe ich das ja angedeutet. Man streitet sich zum Beispiel jetzt darum, wann wohl das letzte, nämlich das Johannesevangelium, niedergeschrieben worden ist. Manche neigen inzwischen dazu, das wieder früher zu datieren, als es längere Zeit von der Bibelwissenschaft gewesen ist, und legen es in die Jahre 60 nach Christus etwa. Manche aber bleiben dabei, dass es erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts niedergeschrieben worden ist. Aber in dieser Zeitspanne zumindest dürfen wir das ansetzen, dass da die biblischen, die neutestamentlichen Schriften entstanden sind.
Wie gut war das Gedächtnis dieser frühen Christen, um das alles ziemlich getreu wiedergeben zu können? Oder haben die auch fantasiert? Ist ihnen da auch viel, was sie sich wahrscheinlich in Vergessenheit gewogen haben, dass sie dann etwas dazu erzählt haben?
Also, dass etwas dazu erzählt worden ist, kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Wohl aber Folgendes. Zunächst mal ist wohl, was ich vorhin schon angedeutet habe, zu beachten, nämlich, dass die Menschen in der Antike für Formulierungen und Ereignisse ein weitaus besseres Gedächtnis hatten als wir. Dazu gab es im Land und Volk Israel auch die Tradition der biblischen Weitergabe mündlicher Art. Also viele kannten weite Passagen aus dem Alten Testament wörtlich auswendig. Das kann man nachweisen dadurch, dass zum Beispiel in den Predigten des Herrn selber oder Texten der Apostelbriefe immer wieder auf Zusammenhänge des Alten Testamentes Bezug genommen wird, bei denen die einfach voraussetzen können, dass die Menschen das bis in die Formulierungen hinein präsent hatten. Also da war eine stärkere Bereitschaft und auch Fähigkeit, Formulierungen, Sätze und Ereignisse im Gedächtnis präzise festzuhalten. Hinzu kommt aber vielleicht noch Folgendes. Sie haben nicht alle für den gleichen Publikumskreis geschrieben. Die einen mehr für Christen, die aus dem Judentum kamen, andere mehr für Christen, die aus dem Heidentum kamen und so weiter. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass die Evangelisten, als sie das niedergeschrieben haben, was immer sie als Vorlagen schon hatten vorher, dass sie dabei geistig die Gemeinden vor sich sahen, für die das vorgelesen werden sollte. Und darum aus dem großen Bereich der Ereignisse und Worte des Herrn natürlich rausgesucht haben, was sie dafür besonders wichtig hielten und dementsprechend auch betont haben. So darf man auch davon ausgehen, dass manches, was uns in der Heiligen Schrift als eine Rede Jesu vorgetragen wird, in Wirklichkeit aus mehreren Reden von dem betreffenden Evangelisten entsprechend zusammengestellt worden ist. Also das sind keine Reportagen in dem Sinne, so wie man das heute vielleicht machen würde, sondern schon im Glauben an Christus zusammengestellte Wahrheiten, aber nicht so, dass sie von sich aus wichtige Inhalte des Glaubens oder Ereignisse der Heilsgeschichte erfunden hätten. Ich denke, so darf man es vielleicht erklären.
Danke Ihnen sehr, Frau Schlögel, für diese wichtigen Fragen, sicherlich auch für andere Hörer bereichernd gewesen. Wir gehen leider schon dem Ende entgegen. Vielleicht am Schluss, Pastor Henze, noch eine ganz kurze Frage für alle diejenigen, die sich, wie gesagt, manchmal so ein bisschen schwer tun, vielleicht mit dem einen oder anderen und sagen, ich weiß nicht so richtig, ob ich das glauben kann und die trotzdem das aufrechten Herzens gerne glauben möchten. So ein Tipp aus dem pastoralen Handbuch, was mache ich da?
Was mache ich da? Die Antwort ist eigentlich recht einfach. Der liebe Gott gibt uns die Möglichkeit, auch zu reifen. Und ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste, habe schon längst mein goldenes Priesterjubiläum hinter mir und kann deswegen sagen, sowas erlebt jeder, sicherlich auch der Priester. Das heißt also, dass einem manches im eigenen Leben und auch manches in der Lehre der Kirche im Laufe der Jahre plötzlich aufgeht. Ein bisschen habe ich ja selber davon erzählt, wie dieses Mariendogma von 1950 mir zuerst einigermaßen gegen den Strich ging, weil ich dachte, warum müssen wir jetzt wieder etwas aufstellen und verbindlich machen, was möglicherweise evangelische Christen ärgert. Aber nach Jahren habe ich dann langsam festgestellt, nein, da steckt so viel wichtiger und wesentlicher Inhalt drin, dass ich heute ohne dieses Dogma überhaupt nicht mehr auskommen würde. Und so kann es sein. Das gilt übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für unser ganz persönliches Leben. Wer hat nicht schon mal gesagt, warum mutet mir der liebe Gott dieses zu? Oder auch Menschen, die ich sehr schätze, warum müssen die so viel Bitteres durchmachen? Und manches, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Warum ist das eigentlich so? Da braucht man manchmal Jahre, bis man dann plötzlich ahnt, ja, das hat schon so und so seine Gründe. Es ist im Allgemeinen wirklich besser, sich auf die Glaubensverkündigung der Kirche zu verlassen, als auf seine eigenen Unsicherheiten und Zweifel. Und dann zu sagen, ja, lieber Gott, in der Bibel heißt es, gibt es das schöne Wort, Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Darum darf man auch beten. Glauben heißt, sich Gott in die Arme werfen, ihm selber ganz gehören. Das heißt, nicht seinen Verstand an der Garderobe abgeben, sondern das heißt, mit ganzer Offenheit des Herzens hinhören auf die Verkündigung des Glaubens, tiefer nachdenken und dann darf man auch die Hoffnung haben, dass Schwierigkeiten, mit denen man sich herumschlägt, sich vielleicht eines Tages irgendwie lösen. Und wenn nicht, am Ende, wenn uns der Herrgott abruft von dieser Welt, dann kommt erst die volle Klarheit.
Und so möchten wir Sie bitten um Ihren priesterlichen Segen.
Wir danken dem gütigen Gott für das Geschenk des Glaubens. Und damit er in uns immer stärker werde, möge uns der gütige Gott reichlich den Heiligen Geist schenken, den Geist der Wahrheit, der Einsicht, des Verstandes, der Frömmigkeit. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.